Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Seit Jahren ist er auf der Flucht und dann gibt's plötzlich ein Lebenszeichen.
Ich kann bestätigen, dass ein Schreiben des Verteidigers des flüchtigen Beschuldigten bei Gericht eingegangen ist,
sagt der Münchner Gerichtssprecher Laurent Lafleur. Aber
zum Inhalt des Schreibens kann ich zum jetzigen Zeitpunkt, wo das Schreiben noch nicht Gegenstand der Hauptverhandlung war, keine Angaben machen.
Ja, schade Marmelade. Um wen geht's? Um Jan Marschalek, Ex-Vorstand von Wirecard. In dem mutmaßlichen Betrugsfall geht's um Milliarden. Und wir schauen uns gleich mal an, was man über einen möglichen Aufenthaltsort von Jan Marschalek weiß und was es mit diesem ominösen Schreiben auf sich haben könnte. Und wir schauen auf eine psychische Erkrankung, von der Popstar Robbie Williams diese Woche öffentlich gepostet hat, dass er diese Krankheit hat.
Bei der körperdysmorphen Störung oder kurz KDS beschäftigen sich Menschen extrem mit einem vermeintlichen Makel in ihrem Aussehen. Also sie haben permanent Sorge, hässlich zu sein.
Das sagt unsere Reporterin Laura Hapke. Was da genau hintersteckt und wie Hilfe für Betroffene aussehen kann, auch das ist eins unserer Themen heute, am Mittwoch, dem 19. Juli. Ich bin Rahel Klein, ich freue mich, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
True Crime ist hier. Seit über 3 Jahren ist er auf der Flucht und niemand weiß, wo er steckt.
Die Staatsanwaltschaft München 1 sucht mit Nachdruck nach diesem Mann. Jan Marschalek.
Es geht um einen der größten Betrugsfälle in der deutschen Börsengeschichte. Es geht um den Fall Wirecard. Der Zahlungsdienstleister soll jahrelang seine Bilanzen gefälscht haben. Bis heute sind 1,9 Milliarden Euro spurlos verschwunden. Und mit diesen 1,9 Milliarden auch Jan Marschalek. Er ist der zweite wichtige Mann im Konzern gewesen. Und er hat jetzt ein Lebenszeichen von sich gegeben, sich per Schreiben über seinen Anwalt gemeldet. Und bei uns sind da viele Fragen aufgekommen. Deswegen habe ich bei Melanie Bergermann angerufen. Sie ist Investigativjournalistin bei der Wirtschaftswoche und sie gehört zu denen, die als erstes über diesen ganzen Wirecard-Fall berichtet haben. Melanie, weißt du, wo Jan Marschalek steckt?
Ach nee, leider weiß ich das nicht. Wenn ich es wüsste, hätte ich längst versucht, ihn zu treffen und zu interviewen. Aber ich kann da auch nur die Gerüchteküche wiedergeben.
Wie aufwendig wird denn nach ihm gefahndet oder auch gesucht? Weiß man das?
Also dazu habe ich jetzt keine vertiefte Kenntnis, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass aktuell noch, wer weiß, wie intensiv nach ihm gesucht wird. Am Anfang war das sicherlich anders, aber wenn es stimmt, worauf vieles hindeutet, dass er sich im Großraum Moskau aufhält, ja, dann sind wahrscheinlich jetzt die Bemühungen auch nicht so erfolgversprechend.
Das ist ja genau das, wo viele immer drüber sprechen, ne? Also dieser Verdacht, Jan Marschalek würde sich in Russland aufhalten, du hast jetzt gerade gesagt, Raum Moskau, das würde ja dann wirklich bedeuten, wenn das stimmen würde, würde er eh nicht ausgeliefert oder was würde das heißen?
Ja, das ist die Schlussfolgerung. Ich rechne aktuell nicht damit, dass er ausgeliefert wird oder dass er uns hier als Beschuldigter oder was auch immer im Prozess irgendwie bei der Aufklärung helfen wird.
Es wird ja gerade Woche für Woche dem Ex-Wirecard-Chef Markus Braun der Prozess in München gemacht. Und wer da nun mal ja fehlt, ist Jan Marschalek. Wird da in dem Prozess gerade klar, du beobachtest das Ganze ja auch, wie wichtig seine Rolle in dem Fall gewesen ist?
Also der Name Jan Marschalek tritt an jedem Prozesstag mehrfach auf, weil es gibt wenig Dinge, wo sich Staatsanwaltschaft und Verteidiger einig sind. Nur dieser eine Punkt, dass Jan Marschalek im Zentrum dieses Betrugsfalls steht.
Jetzt hat es ja ein Lebenszeichen von ihm gegeben, einen Brief über seinen Anwalt. Man weiß ja nicht so richtig, was drinsteht. Oder hast du da mehr Kenntnis drüber?
Also erstmal müssen wir ja sagen, es ist eine Stellungnahme, die sein Anwalt an das Gericht geschickt hat und die auf Informationen von Jan Marschalek beruhen soll. Also wir müssen jetzt erstmal darauf vertrauen, dass der Anwalt auch sichergestellt hat, dass es wirklich Informationen von Jan Marschalek sind. Was ich gehört habe, ist, dass er in diesem Brief auf diesen Geschäftsbereich eingeht, der ja erfunden gewesen sein soll und dass er sich auch zur Glaubwürdigkeit einzelner Personen äußert, die jetzt da aktuell vor Gericht stehen.
Und was könnte er damit erreichen wollen? Also er ist jetzt seit 3 Jahren auf der Flucht. Was ist die Motivation dahinter, dass er jetzt so ein Lebenszeichen, so eine Stellungnahme, wenn das denn wirklich war, losschickt?
Die Frage, was sein Motiv sein könnte, die stelle ich mir seit gestern auch und habe keine Erklärung. Weil man muss ja einen sehen, wenn er wirklich jetzt irgendwie sich berufen fühlen würde, was zur Aufklärung beizutragen, hätte er das vor einem Jahr schon machen können. Er hätte es vor 2 Jahren machen können, hat er aber nicht getan. Und er verschafft sich selbst ja auch überhaupt keinen Vorteil dadurch. Er ist ja auf der Flucht, er muss sich da vor Gericht gerade nicht verantworten. Deshalb ist es für mich auch ein großes Rätsel, warum das jetzt gerade auf.
Sagt Melanie Bergermann. Sie ist Investigativjournalistin bei der Wirtschaftswoche. Sie weiß auch nicht mit Sicherheit, wo Jan Marszalek steckt, hat aber den Überblick über den Stand der Ermittlungen im Fall Wirecard. Dank dir, Melanie.
Deutschlandfunk Nova.
Ist die Gruppe Letzte Generation eine kriminelle Vereinigung oder nicht? Damit beschäftigen sich gerade Ermittlungsbehörden, Gerichte, Politikerinnen, Politiker. Und vor allem Letztere überbieten sich ja sehr gerne im Moment mit vorschnellen Urteilen. Ein Gericht in Berlin hat heute entschieden, die Gruppe kann man zumindest im Moment und in Berlin nicht als kriminelle Vereinigung einstufen. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was bedeutet dieses Urteil denn?
Das bedeutet, Menschen können bei der Gruppe Letzte Generation mitmachen, ohne dass allein das schon kriminell ist. Im Moment ist es so, dass nur die Aktionen an sich bestraft werden können. Also wenn sich jemand an der Straße oder einer Rollbahn am Flughafen festklebt, kann gegen diese Person unter anderem ermittelt werden wegen Eingriffs in den Straßenverkehr oder Luftverkehr. Wenn die Letzte Generation jetzt offiziell eine kriminelle Vereinigung wäre, dann wäre es schon strafbar, bei den Protesten dabei zu sein, auch wenn der Protest friedlich ist und keine Straße blockiert wird. Und Razzien wären dann auch eindeutiger gerechtfertigt.
Das heißt also, dieses Gericht sagt jetzt, die Gruppe ist nicht als kriminelle Vereinigung anzusehen im Moment, weil der Protest dafür nicht, ich sag jetzt mal, schlimm genug ist für die Allgemeinheit? Oder wie begründen die das?
Das Gericht in Berlin sagt, so wie die Proteste im Moment in Berlin sind, wäre eine Einstufung als kriminelle Vereinigung nicht gerechtfertigt. Aber dass man auch immer gucken muss, was noch so für Protestformen kommen. Je nachdem könnte die Einschätzung sich dann auch noch ändern. Und das Gericht sagt auch, dass es von Bundesland zu Bundesland auch unterschiedlich sein kann. Im Moment prüfen Gerichte in mehreren Bundesländern das mit der kriminellen Vereinigung.
Warum überprüfen die das denn überhaupt?
Na, unter anderem die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg sagt, dass durch die Proteste der letzten Generation Menschen genötigt werden und dass man da durchaus von Gewalt sprechen kann, wenn halt Straßen blockiert sind und von ernsteren Folgen. Badenberg hat das im Mai ausführlicher erklärt in den ARD-Tagesthemen, nachdem sie das Gericht in Berlin beauftragt hatte, das mit der kriminellen Vereinigung zu prüfen.
Was wir allerdings hier in Berlin sehen, ist es, dass hier tagtäglich Menschen genötigt werden, und zwar mittels Gewalt im juristischen Sinne. Menschen, die nicht mehr pünktlich zur Arbeitsstelle gelangen kommen, Menschen, die ihre Kinder nicht mehr pünktlich abholen können, Geschäftsleute, die Geschäftstermine versäumen. Und was aus meiner Sicht noch besorgniserregender ist, ist die Tatsache, dass zum Teil die Feuerwehr, Polizeiwagen, aber auch Krankenwagen nicht mehr ungehindert durch die Berliner Straßen können.
Also Hauptpunkt, ne? Rettungskräfte und Polizei kommen nicht mehr ungehindert durch.
Okay, aber Gericht sagt trotzdem in Berlin trotzdem keine kriminelle Vereinigung. Was muss denn dafür normalerweise gegeben sein? Also wann wird man als kriminelle Vereinigung eingestuft?
So eingestuft werden Zusammenschlüsse von 2 oder mehr Menschen, die als Ziel haben, dauerhaft Straftaten zu begehen. Und zwar eher schlimme Straftaten. Solche Zusammenschlüsse werden als Gefahr gesehen für die öffentliche Sicherheit. Und in den letzten Jahren wurden vor allem rechtsextreme Gruppen so eingestuft, die gewaltsame Überfälle geplant und verübt hatten. Und viele Juristinnen und Juristen sagen jetzt so, im Fall der letzten Generation ist ja das Hauptziel, nicht Straftaten zu begehen, sondern Klimaschutz. Und auch, dass die Straftaten bisher unter einer gewissen Schwelle geblieben sind.
Und trotzdem gibt es ja auch innerhalb der Politik den Versuch, die Mitglieder der letzten Generation, die sich dann auf die Straße kleben, härter zu bestrafen. In Bayern mussten die ja zum Teil schon in Präventivhaft, also wurden festgenommen, damit sie nicht nochmal was machen. Das ist ja schon eher eine krasse Maßnahme, oder?
Ja, und da sagen viele Juristinnen und Juristen tatsächlich, solche Strafen sind eigentlich zu hart. Also sowas wie die Präventivhaft. Mhm. Grundrechtsfachleute hatten im Mai in einem Jahresbericht zu Grundrechten in Deutschland geschrieben, dass Präventivhaft in solchen Fällen viel zu krass ist. Und der Bundestag hatte vor einem halben Jahr Juristinnen und Juristen in einem Ausschuss angehört dazu, ob es okay wäre, für Klimaaktivisten strengere Strafen einzuführen. Dass man sagt, okay, einmal auf die Straße kleben und Verkehr behindern ist 3 Monate Freiheitsstrafe oder so. Und da haben die mehrheitlich gesagt, nee, sowas wäre nicht okay.
Seit Monaten wird darüber diskutiert, wie Menschen bestraft werden sollen, die sich für die Gruppe Letzte Generation auf Straßen oder Flughafen-Rollfeldern festkleben. Ein Gericht in Berlin sagt jetzt, die Gruppe kann man nicht als kriminelle Vereinigung einstufen. Infos hatte Ann-Kathrin Horn.
Deutschlandfunk Nova.
Ich könnte ein Buch über Selbsthass schreiben, wenn es um mein Körperbild geht. Um den puren Ekel davor, hässlich zu sein. Das hat Robbie Williams diese Woche auf Instagram gepostet. Und was er da beschreibt, das hat einen Namen. Körperdysmorphe Störung. Das ist eine psychische Erkrankung, die bisher noch wenige kennen, für Betroffene aber jeden Blick in den Spiegel zur Qual machen kann. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Laura Hapke hat sich mit der Erkrankung beschäftigt. Laura, was genau passiert bei dieser psychischen Erkrankung?
Bei der körperdysmorphen Störung oder kurz KDS beschäftigen sich Menschen extrem mit einem vermeintlichen Makel in ihrem Aussehen. Also sie haben permanent Sorge, hässlich zu sein. Und diesen Makel, den die Betroffenen wahrnehmen, den sehen andere Menschen oft aber nicht an ihnen. Mhm. Und wie viele Menschen genau von KDS betroffen sind, das ist unklar. Forschende schätzen aber, dass es rund 2% der Erwachsenen sind.
Was kann denn so ein vermeintlicher Makel sein? Sage ich jetzt mal, sein, den die Betroffenen an sich sehen.
Sie denken zum Beispiel, mit der Größe oder mit der Form ihrer Nase stimmt irgendwas nicht oder ihre Haut wäre unrein oder die Haare sind nicht in Ordnung. Oft nehmen sie diesen Makel so im Kopfbereich wahr.
Und was heißt das für den Alltag der Betroffenen? Also wie beeinflusst diese Erkrankung das?
Ja, das Haus zu verlassen, das ist für viele von ihnen schwer. Sie haben Angst, dass andere sie zum Beispiel auslachen könnten wegen ihrem Aussehen und dann vermeiden sie soziale Situationen. Mhm. Über die Erkrankung habe ich mit der Psychotherapeutin Anne Möllmann von der Uni Bielefeld gesprochen. Sie forscht zu körperdysmorphen Störungen und behandelt auch Betroffene. Und sie sagt, manche Betroffene verbringen auch täglich viel Zeit mit Ritualen, von denen sie denken, das hilft mir jetzt mit meinem Aussehen.
Personen gehen teilweise nicht vor den Spiegel oder putzen sich eher im Dunkeln die Zähne, damit sie sich nicht im Spiegel ansehen müssen. Andere schauen sich viel im Spiegel an und verbringen sehr viel Zeit damit, ihre Schminke zum Beispiel gut aufzutragen oder sich mehrmals die Haare zu kämmen, zu föhnen, zu frisieren.
Und dabei geht es den Betroffenen jetzt oft nicht darum, wie irgendwelche Supermodels auszusehen, sondern normal auszusehen, was immer das jetzt auch sein soll. Mhm. Und als Folge können Betroffene dann eine Essstörung, Angststörung oder auch Depression entwickeln.
Und weiß man was darüber, wie so eine gestörte Selbstwahrnehmung entsteht?
Da spielen wahrscheinlich mehrere Faktoren eine Rolle. Menschen, die zu Perfektionismus neigen, die sind etwas anfälliger für KDS. Es können auch Erlebnisse beigetragen haben, die Betroffene in ihrer Kindheit oder Jugend erlebt haben.
Zum Beispiel können das Kommentare über das eigene Aussehen sein oder auch Mobbing-Erfahrungen. Wir haben aber auch Hinweise dahingehend, dass Personen mit einer KDS insgesamt ihren Körper, ihr Aussehen anders wahrnehmen.
Dass sie also Informationen, die sie sehen, anders verarbeiten und sie deswegen anders wahrnehmen als jetzt du und ich zum Beispiel.
Und was kann Betroffenen bei KDS helfen?
Eine kognitive Verhaltenstherapie, die zeigt wohl gute Erfolge bei ihnen. Da sollen sie lernen, sich so im Gesamtbild zu sehen und sich von diesem Fokus auf einzelne Details zu lösen. Mhm. Medikamente sind auch eine Möglichkeit, zum Beispiel welche, die auch bei Depressionen eingesetzt werden.
Das muss man dann natürlich mit Ärztinnen, Ärzten, TherapeutInnen genau absprechen.
Klar.
Was kann ich machen, wenn ich so Symptome auch von mir selber kenne?
Genau, eben diesen Weg gehen, mit PsychotherapeutInnen sprechen. Von verschiedenen Unis gibt es auch Spezialambulanzen für KDS, wo du hingehen kannst. Und im Netz, da gibt es auch viele Infos dazu. Die Seite KDS Netz, die verlinkt zum Beispiel zu einem Selbsttest, der dir so eine erste Hilfe sein soll bei der Diagnose.
Die krankhafte Sorge, hässlich zu sein, da versteckt sich oft die körperdysmorphe Störung dahinter. Wenn ihr betroffen seid oder denkt, ihr könntet betroffen sein, könnt ihr euch auch auf der Seite der Uni Bielefeld nach Anne Möllmann mal erkundigen. Die sucht für ein Forschungsprojekt noch nach Menschen mit der KDS. Laura Hapke hat sich heute damit beschäftigt. Dank dir für die Infos.
Deutschlandfunk Nova.
Ein 41-teiliges Servis von Villeroy & Boch mit Blümchenmuster. Das gab es beim EM-Gewinn der Frauen 1989 als Prämie. Mittlerweile ist man davon weg. Frauen bekommen jetzt auch Geld dafür, wenn sie profimäßig Fußball spielen und Welt- oder Europameisterschaften gewinnen, auch wenn es immer noch deutlich weniger ist als bei den Männern. Was sich da getan hat und wie groß die Unterschiede im Jahr 2023 noch sind, darüber habe ich mit Max Ost vom Podcast Rasenfunk gesprochen. Morgen fängt ja die WM der Frauen in Australien und Neuseeland an. Max, bei der WM soll es jetzt mehr Geld für die Spielerinnen geben. Über welche Summen reden wir da?
Also für die aktuelle WM möchte die FIFA 110 Millionen US-Dollar zahlen. Mhm. Das ist eine Steigerung um fast 400% zur letzten Frauen-WM, aber gleichzeitig auch nur ein Viertel dessen, was die Männer 2022 bekommen haben. Das heißt, es ist zwar eine Steigerung, aber im Vergleich zu den Männern schon noch ein deutlicher Unterschied.
Okay, das heißt, der Unterschied zu den Männern ist nach wie vor groß. Wie erklärt die FIFA das? Könnte die theoretisch genauso viel zahlen wie bei einer Männer-WM?
Du ahnst doch die Antwort schon, sei ehrlich.
Sie könnte schon, auf jeden Fall. Warum will sie nicht?
Also ich sag mal so, von 2019 bis 2022 hat die FIFA nach eigenen Angaben 7,6 Milliarden US-Dollar eingenommen. Also ja, sie könnte das natürlich zahlen. Mhm. Man muss aber auch so ehrlich sein und sagen, also wir hauen gerne auf die FIFA drauf und auch immer zurecht, muss man sagen. Aber die FIFA hat sich auch vorgenommen und angekündigt, zur Männer-WM 26 und zur Frauen-WM 27 will sie erstmals gleiche Prämien ausschütten. Okay. Das heißt, es gibt quasi einen Weg hin zu Equal Pay. Und auch zu diesem Turnier ist es ja deutlich gestiegen. Gleichzeitig hat die FIFA aber Probleme, Einnahmen mit dem Frauenturnier zu generieren. Das hat man zum Beispiel an den TV-Rechten gesehen. Also wir haben das ja selbst am eigenen Leib erfahren, dass bis vor wenigen Wochen noch gar nicht klar war, wie man in Deutschland diese Spiele würde schauen können. Das wäre ja bei einem Männerturnier undenkbar. Und das Wall Street Journal zum Beispiel hat herausgefunden, dass wahrscheinlich die FIFA allein bei den TV-Rechten 100 Millionen US-Dollar weniger eingenommen hat, als sie eigentlich kalkuliert haben. Also ja, sie hätten das Geld. Es ist aber auch richtig, dass aktuell mit dem Frauenfußball noch weniger Geld zu verdienen ist. Und dann sind eben beide Aussagen sind richtig.
Okay, aber in 4 Jahren soll es dann gleich sein, also bei der nächsten WM quasi.
Genau.
Bekommen die Spielerinnen zusätzlich zum FIFA-Geld noch Prämien von ihren nationalen Verbänden, oder? Also zahlt der DFB da auch noch mal was?
Ja, das ist jetzt natürlich der springende Punkt, denn tatsächlich ist dem nicht so. Also es ist bei dieser WM erstmals so, dass es klare Prämien gibt für alle Spielerinnen, die die FIFA auch direkt an die Spielerinnen bezahlt. Also zum Beispiel für das Erreichen der Gruppenphase bekommt jede Spielerin auf ihr Konto 30.000 US-Dollar, was ja auch je nachdem, woher man kommt, richtig, richtig viel Geld sein kann. Und bis zum Weltmeistertitel geht das rauf bis 270.000 US-Dollar. Das ist dann sogar ein bisschen mehr als die Hälfte dessen, was die Männer bekommen. Also ich möchte das sogar in Anführungszeichen setzen, aber wir sehen, es gibt zumindest eine Entwicklung, auch wenn es noch weniger ist. Der DFB hätte die Möglichkeit, das noch aufzustocken, denn der DFB bekommt auch andere Prämien von der FIFA und der DFB verdient ja auch ansonsten ganz gut Geld. Er hat sich aber dagegen entschieden, das zu machen. Es gibt einige Verbände, die tun das, aber der DFB sagt, das ist aktuell noch nicht möglich, man möchte das nicht.
Man möchte das nicht, begründet das aber nicht weiter.
Ja, es wird immer so ein bisschen darum herum geredet. Es ist nicht so ganz einfach. Der DFB sagt, und das ist natürlich richtig, und das sagen übrigens viele Spielerinnen auch, wichtiger als die Einzelzahlungen an die Spielerinnen sind Investitionen in den Frauenfußball. Also wie sieht es mit Mädchenfußballvereinen aus, mit deren Ausstattung, mit den Trainingsbedingungen, und zwar nicht nur im Profisegment, sondern auch im Amateurbereich. Und wenn dort das Geld hinfließt, dann sind alle zufrieden. Also sprich, es ist ein bisschen schwierig, das von außen zu bewerten. Man kann festhalten, dass die Spielerinnen sehr zurückhaltend mit Kritik sind. Alexander Popp zum Beispiel hat gesagt, man sei schon mehr als zufrieden mit den jetzigen Zahlen. Und ich denke, dann kann man das zwar kritisieren, weil der DFB hat schon noch Geld, auch wenn er Finanzprobleme hat, aber man könnte da schon noch mehr tun. Aber wenn die Spielerinnen sich da zurückhaltend äußern und wir auch gleichzeitig sehen, es gibt eine Entwicklung, dann muss man das auch respektieren.
Lass uns ganz kurz noch einen Blick auf die Clubs, auf die Vereine werfen. Also da ist ja dann auch nochmal eine andere Sache, wie viel verdient eine Spielerin zum Beispiel in der Bundesliga? Und da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit, oder?
Nee, genau. Das ist nämlich genau der Punkt. Und wenn man jetzt eben sagen würde, Mehreinnahmen, die der DFB hat, die fließen eben zum Beispiel in die vom DFB organisierte Bundesliga, dann wären, glaube ich, alle damit zufrieden. Denn in der Bundesliga ist es immer noch so, dass ein wirklich großer Anteil der Spielerinnen noch nicht mal Vollprofis sind. Also die haben nebenher noch einen anderen Beruf, die machen eine Ausbildung. Die genauen Zahlen sind ein bisschen schwer zu recherchieren. Martina Voss-Tecklenburg hat neulich in einem Podcast gesagt, rund die Hälfte der Spielerinnen würde nebenher noch arbeiten. Es gibt Vollprofis beim VfL Wolfsburg, beim FC Bayern zum Beispiel. Und es gibt aber eben Teams, die trainieren abends um 18 Uhr, weil da kommen alle eben erst gerade aus ihrer Ausbildungsstätte. Das zeigt, wie viel Nachholbedarf da ist. Und da möchte der DFB ja auch mit seiner Strategie bis 2027 viel verändern. Und wenn das Geld dahin fließt, wir müssen da halt kritisch drauf gucken als Medien, dann ist das ja auch definitiv eine gute Sache.
Sagt Max Ost vom Podcast Rasenfunk. Mit ihm habe ich drüber gesprochen, wie viel die Spielerinnen bei der WM eigentlich jetzt verdienen. Die fängt morgen ja an, Neuseeland und Australien. Und man kann sagen, die deutschen Fußballerinnen verdienen mehr, aber immer noch nicht so viel wie die Männer. Dank dir, Max.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Den hier, den hört man regelmäßig auf Helgoland. Das ist ein Bastölpel, lebt eigentlich am Meer und ist jetzt aber plötzlich in der Oberpfalz in Bayern aufgetaucht. Auf einem Stoppelfeld. Und der Bayerische Naturschutzverband sagt, das ist eine Sensation. Müssen wir drüber sprechen mit Markus Erlwein vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Herr Erlwein, wie bitteschön kommt ein Vogel von Helgoland in die Oberpfalz? Also mehr gibt's da ja wohl nicht, oder?
Nein, überhaupt gar nicht. Also wir waren auch extrem verwundert und ehrlich gesagt, wissen tun wir es nicht. Mhm. Wir können nur spekulieren, das ist ja ein Hochseevogel und was der auf einem Feld in der Oberpfalz wirklich gemacht hat, beziehungsweise wie er dahin kam, wir können nur spekulieren.
Ja, was sind denn die Spekulationen? Was gibt es für Szenarien?
Es war ja in letzter Zeit auch immer wieder sehr stürmisch, sehr gewittrig und da kann es wirklich mal sein, das passiert ja manchmal selbst über den ganzen Atlantik drüber, dass Vögel in so einen Sturm hineinkommen und die dann wirklich über hunderte von Kilometern da mitgetragen werden. Es könnte sein, dass eines der Gewitter, der schweren Gewitter in letzter Zeit den Vogel plötzlich von Helgoland bis nach Bayern getragen hat.
Und was passiert jetzt mit diesem Vogel? Kommt er da überhaupt zurecht? Findet er da was zu essen oder was machen Sie jetzt mit dem?
Den hat ein Landwirt auf dem Feld gefunden und er ist sehr entkräftet gewesen, hat ihn dann in unsere Pflegestation gebracht. Wir sind ja ein Naturschutzverband, der sich auch viel um Vögel kümmert. Da wird er gerade hochgepäppelt mit Fisch. Ist für uns ungewöhnlich, weil wir normalerweise in der Station natürlich keine Seevögel haben mit in Bayern. Und da peppeln wir den hoch, weil der muss schon mindestens noch ein Kilo zunehmen.
Und was kriegt der für Fisch jetzt?
Der kriegt zum Beispiel Makrele, da ist unser Leiter der Vogelstation auch zum Fischhändler im Ort gefahren, hat auch einen Sonderpreis bekommen für den Bastölpel, weil wir den ja plötzlich jetzt mit Futter füttern müssen, das wir auch nicht haben, weil ja eben das ein Hochseevogel ist und kein üblicher Vogel hier in Bayern.
Und jetzt soll der ein paar Wochen dann, wenn er ein bisschen zugenommen hat, wenn er genug Makrelen gegessen hat, soll der zurück in seine Heimat gebracht werden, oder wie?
Ja, natürlich. Dieser Vogel, der muss wieder zurück an die Nordsee und an die Nordseeküste, da wo er auch hingehört, wo er Fisch fressen kann, wo halt sein normaler Lebensraum auch ist. Und wenn er denn, wenn es dem gut geht, wenn der richtig zugenommen hat, dann werden wir ihn da hochbringen und werden ihn aller Voraussicht nach dann zusammen mit einer Auffangstation im Nationalpark Wattenmeer in Niedersachsen dann wieder auswildern und ihn zurück in seinen gewohnten Lebensraum an der Nordsee bringen.
Und wird er dann da so einfach wieder aufgenommen von seiner Kolonie?
Im Normalfall funktioniert das gut. Wir will dann ja auch andere Vögel, die sich mal verletzt haben, wie Eulen oder Greifvögel oder sowas, auch ständig aus. Und normalerweise entlässt man die in ihren Lebensraum zurück und dann geht es denen auch, wenn sie fit sind, natürlich auch gut. Und wir gehen davon aus, dass auch einfach der natürliche Drang dann da wieder reinkommt und der wird sich wieder einer Kolonie anschließen und den Weg auch sicher, der kann ja 200, 300 Kilometer auch fliegen über See, zurück nach Helgoland den Weg finden.
Sagt Markus Erlwein vom Landesbund für Vogelschutz in Bayern. Da hat sich nämlich ein Bastölpel hin verirrt. Der hat da eigentlich überhaupt nichts zu suchen, wird jetzt aber mit Makrelen und anderen Fischen aufgepäppelt. Ja, dann wünsche ich guten Appetit und viel Erfolg beim Füttern.
Alles klar, vielen Dank, schöne Grüße. Ciao, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.